unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Ich kenne ihn, er ist sanftmütig und friedfertig, empathisch und offen den Menschen zugewandt. Er ist nachsichtig und immer bereit zu vergeben. Er liebt die Kinder und preist die Barmherzigen selig. Er befreit Menschen von ihren Schatten. Ich kenne ihn, Jesus. Kenne ich ihn? Er sagt, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ich bringe Entzweiung, Streit, Konflikte und Auseinandersetzungen. Ihr könnt euch warm anziehen. Wenn ihr mir nachfolgt, werdet ihr mit den Menschen aneinander geraten, die euch am nächsten sind, mit euren Eltern und Schwiegereltern, womöglich sogar mit euren eigenen Kindern. Das sind ungewohnte Sätze aus dem Mund Jesu, befremdlich verstörend. Kenne ich Jesus so? Will ich ihn so kennenlernen? Will ich ihm folgen, wenn das Streit und Auseinandersetzungen nach sich zieht, wenn das zu Diskussionen führt und Widerspruch auslöst? Muss man nicht manchmal auch, um des lieben Friedens willen, den Mund halten, sich sein Teil denken, dreimal tief durchatmen und sich die Dinge einfach nicht so sehr zu Herzen gehen lassen? Laternenumzug des Kindergartens am Martinstag. Wir ziehen mit vielen Kindern und Erwachsenen durch den Ort. Die Kindergartenkinder tragen stolz ihre selbst gebastelten Laternen vor sich her. Laute helle Lichter in der Dunkelheit, die sich fröhlich wippend durch die Straßen bewegen. Die Feuerwehrkapelle spielt. Eine feierliche Stimmung, wir singen gemeinsam Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. Ich gehe am Ende des Zugs neben einem Kindergartenvater, er ist Anfang 40 beruflich erfolgreich. Wir kennen uns von gelegentlichen Gesprächen. Während wir nebeneinander herlaufen, sagt er zu mir, für die Kinder sei es ja ganz schön, dass es die Kirche geben würde, auch für ältere Leute, die nicht mehr so mobil wären, allein oder krank seien. Aber für ihn mache das Ganze wenig Sinn, auch die Geschichten in der Bibel nicht. Das wäre doch alles nicht wirklich alltagstauglich. Er stünde mit beiden Beinen im Leben, er brauche keinen Trost. Und nun, um des lieben Friedens willen den Mund halten, nicht sagen, schweigen, kommentarlos weitergehen und das Gespräch auf ein anderes, unverfängliches Thema bringen. Oder mich auseinandersetzen, diskutieren, Position beziehen, über meinen Glauben sprechen, mich zeigen, dabei womöglich noch in Rage reden. Mittwochnachmittag Konfirmandenunterricht, wir sitzen gemeinsam an einem großen Tisch, die Motivationslage der Jugendlichen ist vermischt. Einige haben einen langen Schultag hinter sich und sind müde. Andere müssen noch Vokabeln lernen, weil sie am nächsten Tag eine Arbeit schreiben. Wir sind beim Thema Diakonie, einem meiner Herzensthemen. Ich nehme wahr, dass meine Begeisterung, mit der ich von diakonischen Projekten erzähle, nicht auf ungeteilte Resonanz stößt und ich nicht alle mitzureißen vermag. In der nächsten Unterrichtsstunde fahren wir zu einer diakonischen Einrichtung in der Nachbarschaft. Wir sprechen mit einer Lehrerin, die geistig und mehrfach behinderte Kinder und Jugendliche unterrichtet. Die Besuche dort machen Gruppen immer sehr eindrücklich. In der Pause höre ich zufällig, wie einer der Konfirmanden zu einem anderen sagt, er hätte keine Lust, dahin zu fahren. Was ginge Ihnen das alles überhaupt an? Jetzt? Soll ich so tun, als ob ich nichts gehört hätte, schweigen, darüber hinweggehen und nach der Pause einfach kommentarlos weitermachen? Oder ehrlich sagen, wie nahe mir diese Äußerung geht? Meine Betroffenheit zeigen, noch einmal in Ruhe mit den Jugendlichen sprechen. Missionieren kommt von diskutieren. Diesen Satz und Gedanken habe ich vom letzten Kirchentag aus Berlin mitgenommen. Er leuchtet mir ganz und gar ein, auch deshalb, weil er den historisch belasteten Missionsbegriff klar konnotiert. Aber das wäre ein anderes Thema an einem anderen Sonntag, aber womöglich hier an Ort und Stelle. Jesus nachzufolgen heißt, sich auseinanderzusetzen, sich zu streiten und wohl auch mit weniger mehr oder deutlicher, nein, mit mehr oder weniger deutlich zum Ausdruck gebrachter Ablenkung zu leben. Jedenfalls keinen Appeasement-Kurs zu fahren und mit seiner Meinung hinter dem Berg zu halten. Mein Leben aus dem Glauben an Jesus herauszuführen heißt, zu sagen, wofür ich stehe, wofür ich einstehe, aus welcher Wahrheit ich lebe und was für mich richtig und auch was für mich falsch ist. Mit dem Konfirmandenvater darüber zu sprechen, was mein Glaube mir bedeutet in Zeiten der Selbstrechtfertigung und Selbstoptimierung, wo alles glanzvoll sein muss, Hauptsache die Fassade und die Performance stimmen, wo so viele Ansprüche an uns herangetragen werden, die wir erfüllen sollen, wo ich so viel Erschöpfung wahrnehme. Schuld zu sein, wenn die Kinder nicht reibungslos funktionieren oder es in anderen Bereichen nicht rund geht. Ich habe ihm gesagt, befreiend es für mich ist, durch meinen Glauben gerechtfertigt zu sein, mich nicht dauernd selber rechtfertigen zu müssen durch das, was ich tue, meinen Wert dauernd selber unter Beweis stellen zu müssen. Wie erleichternd es für mich ist zu wissen, ich bin Gott recht, so wie ich bin, mit dem Licht und mit den Schatten, die zu meinem Leben gehören. Missionieren kommt von diskutieren. Ich habe den Jugendlichen gesagt, dass es auch auf sie ankommt, auf jede und jeden Einzelnen von ihnen. Weil es auch von ihnen abhängt, dass unsere Welt menschlich ist, wir als Geschwister miteinander leben, in aller Vielfalt und Unterschiedlichkeit. Ich habe ihnen gesagt, dass Gott uns alle braucht, sie auch. Jesus fordert uns mit diesem Predigttext auf, einen erkennbaren Standpunkt einzunehmen, Auseinandersetzung nicht zu vermeiden, nicht zu schweigen. Am Tag nach der Bundestagswahl habe ich mit einem langjährigen Kollegen und Freund telefoniert. Er bildet inzwischen in Loccum Pastorinnen und Pastoren aus. Er erzählte mir, dass wir Vikarinnen und Vikare spontan eine Andacht gefeiert hätten, um nach dieser historischen Wahl nicht einfach so kommentarlos zur Tagesordnung überzugehen. Zweifellos ein wichtiges Zeichen und ein wichtiges Anliegen. Aber genauso bedeutsam ist doch eine offensive Auseinandersetzung mit den politischen Positionen. Eine Auseinandersetzung mit den Menschen, die diese Positionen vertreten, das Gespräch, die Diskussion, der Streit. Alle wird man damit nicht erreichen, das weiß ich auch. Aber es ändert nichts daran, dass wir als Christinnen und Christen zu einer Auseinandersetzung aufgerufen sind, zu mühsamer Überzeugungsarbeit, die auf guten Argumenten basiert. Es ist nötig, dass wir uns öffentlich zu unseren Werten bekennen, für die wir stehen und für die wir auch einstehen. Im beruflichen Umfeld, in der Nachbarschaft, im Freundeskreis, Sportverein, in der Kneipe oder wo auch immer wir mit Menschen beisammen sind. Im Blick auf die Frage, wie unser gesellschaftliches Zusammenleben sich in Zukunft gestalten soll, leisten wir so einen wichtigen Beitrag. Verlust einer Streit- und Auseinandersetzungskultur, auch einer politischen Streitkultur, halte ich für sehr bedenklich. Fähigkeit, sich auf eine gute, eine produktive Weise auseinanderzusetzen, ist eine Grundfertigkeit. Ihr basiert unser demokratisch verfasster Staat. Kinder lernen sie in unseren kirchlichen Kindertagesstätten, Jugendliche im Konfirmandenunterricht. Erwachsene praktizieren sie in Gruppen und Kreisen oder anderen kirchlichen und gemeindlichen Formen. Konflikte auszutragen ist anstrengend, Streit kostet Nerven und Kraft, fordert eine hohe Frustrationstoleranz, in vielen Fällen auch ein weites Herz. Aber es lohnt sich doch, Kontroversen offen anzugehen und Auseinandersetzungen zu führen. Wir brauchen eine produktive Sicht auf Konflikte und eine gute Konfliktkultur, auch in unserer Kirche. Konflikte schärfen das Bewusstsein, sie zeigen auf, wo die Probleme liegen. Wenn sie auf gute Weise ausgetragen werden, helfen sie, die eigene Position zu klären und den Konfliktpartner besser zu verstehen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert, sagt Jesus. Dieser Satz steht quer zu einem Bild vom lieben Jesulein, von einem Jesus, der sich nicht wehrt, der die Friedensstifter und Sanftmütigen selig preist, der uns in der Bergpredigt auffordert, unsere Feinde zu lieben, auch die andere Wange hinzuhalten und auf den Weg. Offensichtlich gibt es daneben auch noch eine andere Seite Jesu, die auch zu seiner Persönlichkeit und die auch zu seinem Auftreten gehört. Eine zornige Seite, die sich auch in der Vertreibung der Händler aus dem Tempel zeigt. Wir sollten sie so stehen lassen, sie nicht harmonisieren und vorschnell auf Linie bringen. Eine der größten Gefahren heute sehe ich in einer Banalisierung und Bagatellisierung unseres Glaubens. Glauben light, Glauben to go. Gott liebt dich. Ja, das stimmt, aber das ist doch nicht alles. Zum Glauben gehört Ernst, er ist eine lebensprägende Kraft und er ruft uns zu Entscheidungen. Glaube, auch Zorn ist eine adäquate Glaubenshaltung, genauso wie die Sanftmut, genauso wie die Liebe. Heiliger Zorn, wieder die Gleichgültigkeit und Fühllosigkeit, wo alles gleichgültig ist, wo alle sich irgendwie einig sind und doch dasselbe meinen, sodass es am Ende schon egal ist, welche Meinung der Einzelne oder die Einzelne vertritt. Zorn ist eine Kraftquelle. Er hilft, Grenzen zu setzen und intolerables Verhalten auch als solches zu benennen. Zorn und Empörung über Ungerechtigkeit, über die Verletzung der Menschenwürde, über die Ungleichbehandlung von Männern und Frauen. Das sind starke Schubkräfte zu machen. Das sind starke Gefühle gegen die Gleichgültigkeit und gegen ein unbeteiligtes Beobachten. Bin ich gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Text kann Ressentiments befördern, von Religion gehe Gewalttätigkeit aus. Ich lese ihn als Aufruf, sich zu positionieren, sich zu entscheiden, eine Haltung zu haben, einen Standpunkt in der Nachfolge Jesu. Glauben ist nicht Wellness für die Seele, er ist nicht harmlos und will keinem zu nahe treten und keinem wehtun. Fulbert Stefensky, einer meiner wichtigsten theologischen Lehrer, schreibt: Das gebildete Herz ist nicht neutral. Es fährt auf, wenn es die Wahrheit verraten sieht. Der Zorn ist eines der Charismen des Herzens. Es ist eine der Eigenschaften Gottes, der nicht duldet, dass Menschen verhungern, dass seine Welt gequält wird. Dieser Zorn will niemanden vernichten, wie Gott den Tod des Sünders nicht will. Er will bekehren. Der gerechte Zorn verurteilt die Tat, aber bejaht den Täter und will ihn zur Veränderung locken. Weit Fulbert Stefensky. Zorn ist eine Äußerung des Glaubens, genauso wie Sanftmut, Barmherzigkeit und Heiliger Zorn hat eine gestalterische, konstruktive Kraft. Er ist zu unterscheiden von einer blinden, destruktiven Wut, die Lust hat an der puren Zerstörung, weil der Zorn etwas voranbringen und er richtet sich nie gegen Menschen, er will nicht vernichten, sondern die Verhältnisse ändern. Zorn ist ein Charisma, eine gute Gabe Gottes, natürliche Regung eines gebildeten Herzens. Mitfühlt, und mitleidet, das lebendig ist für Gott, seine Menschen, für seine Schöpfung. Ich kenne ihn, Jesus, und ich lerne ihn neu kennen, immer wieder durch sein Wort und durch die Begegnung mit Menschen. Wir kennen ihn, wir folgen ihm nach und die Welt soll uns kennenlernen. Und der Friede Gottes, der all unser Reden und Handeln übersteigt, er bewahre unsere Sinne und Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.